Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 7. April 2011. Das sind unsere Themen. Jeans, die töten, die Nebenwirkungen des Vintage-Looks. Freie Medien, aber keine Medienfreiheit. Russische Medien 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion. Frühlingswetter, Ping-Pong-Wetter. Tischtennis als neues Social-Media-Phänomen. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Während sich die Situation im havarierten Kernkraftwerk von Fukushima weder wirklich verbessert noch merklich verschlechtert hat, geht die Protestwelle gegen AKWs in der ganzen Welt weiter. So auch in Bern, wo gestern eine friedliche Demonstration mit ungefähr 1000 Menschen stattgefunden hat. Wie wir gestern im Rabe Info berichtet haben, wurde diese Kundgebung nicht von politischen Parteien organisiert, sondern von einer Gruppe engagierter Jugendlicher. Unkonventionell waren deshalb auch die Reden, die auf dem Bundesplatz gehalten wurden. Nicht politisch kalkuliert geschliffen, sondern frei von der Leber weg. Shane Mackay hat ein paar Eindrücke eingefangen.
Danke, es ist korrekt, wenn ich sage, dass es nicht darum geht, dass die AKWs in der Schweiz von heute auf morgen abgestellt werden. Aber es ist wichtig, und wegen dem ist es gut, dass ihr alle hier seid, dass in unserer Gesellschaft langsam ein Umdenken passiert, was Atomkraft angeht. Und das Thema, das sollte nicht nur Leute bewegen, die sich an den linken Parteien nahe fühlen, sondern das ist ein Thema, das jede einzelne Person in der Schweiz betrifft. Und wo jede Person seinen eigenen Beitrag dazu leisten kann. Wegen dem ist es cool, seid ihr hier.
Wir haben etwas anderes und wir wollen keine AKW mehr. Wir sind jung, wir haben noch weiss wie viel Leben vor uns. Wir sind unsere Kinder, unsere Grossenkel, keine Ahnung was. Und wir müssen jetzt den Schritt wagen in eine neue Technologie, in ein neues Zeitalter. Das sind Opas mit den AKW. Wir wollen etwas Neues sein. Wir wollen eine neue.
Auch das Anti-Atom-Camp auf dem Viktoriaplatz vor dem Hauptsitz der Mühleberg-Betreiberin BKW hat regen Zuwachs. Die Zahl der Zelte hat sich seit gestern mehr als verdoppelt. Inzwischen stehen 16 Zelte, Tendenz steigend. Die Stadt Bern toleriert das Anti-AKW-Zeltlager. An einer Vollversammlung wurde gestern von den Demonstrierenden bestimmt, wer für den Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause als Ansprechpartner gilt. Am Samstag organisieren die Protestierenden einen Brunch mit Konzert. Abbrechen wollen sie das Zeltlager erst, wenn die BKW das Kernkraftwerk Mühleberg stilllegt. Das Parkieren soll in Bern teurer werden. 10% mehr sollen die städtischen Parkplätze die Benutzer ab dem 1. Juni kosten. Damit reagiert die Stadt auf die Teuerung. Seit dem Jahr 2000 nämlich wurden die Parkiergebühren nicht erhöht. Die Teuerung beträgt in dieser Zeit 9,68%. Rund 2700 gebührenpflichtige Parkplätze hat die Stadt Bern. Mit der Preiserhöhung will die Stadt rund 360.000 Franken mehr einnehmen. Die Umstellung der Parkuhren kostet ungefähr einen Zehntel davon, also 35.000 Franken. Auch Portugal will nun ein Rettungspaket der EU in Anspruch nehmen. 60 bis 80 Milliarden Euro braucht das stark verschuldete Land in den nächsten 3 Jahren. Nach Griechenland und Irland ist es das dritte Euroland, das sich nun unter den Rettungsschirm der EU begibt. Lange wollte sich Portugal noch aus eigener Kraft vor dem Staatsbankrott bewahren. Gestern Abend verkündete Ministerpräsident Sokrates nun offiziell am Fernsehen, dass Portugal um Finanzhilfe bittet. Portugal, ehemals eines der ärmsten Länder Europas, galt jahrelang als Wirtschaftswunder der EU. Es fanden weitgehende Privatisierungen statt, gleichzeitig aber verschuldete sich der Staat enorm. Nun gilt es wieder als ärmstes Land Westeuropas. Die Arbeitslosigkeit lag vor wenigen Jahren noch unter dem europäischen Durchschnitt, jetzt beträgt sie über 11%. Vor 4 Tagen wurde der chinesische Künstler Ai Weiwei von der Polizei in Peking verhaftet. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass gegen ihn wegen Wirtschaftsdelikten ermittelt wird. Sein momentaner Aufenthaltsort ist nicht bekannt, auch seine Frau weiß nicht, wo er festgehalten wird. Der Künstler ist in der Schweiz vor allem deshalb bekannt, weil er den Basler Architekten Herzog und Dömerow beim Bau des Pekinger Olympiastadions als künstlerischer Berater zur Seite stand. Der weltweit renommierte Künstler engagierte sich aber immer auch politisch und machte mit spektakulären Kunstaktionen auf seine Anliegen aufmerksam. Vor 2 Jahren recherchierte er öffentlich in der Erdbebenregion von Sichuan. Er wollte den Opfern, vor allem Kindern, eine Stimme geben. Er filmte dabei auch, wie er von Polizeikräften zusammengeschlagen wurde. Danach musste er sich einer Operation wegen einer Hirnblutung unterziehen. Seine Auseinandersetzungen mit dem chinesischen Staat wurden immer heftiger. Anfang Jahr wurde sein Atelier in Shanghai von den Behörden abgerissen. Nun wurde er auf dem Weg nach Hongkong am Pekinger Flughafen verhaftet. Mehr zu Ai Weiwei und wie die kulturelle Schweiz darauf reagieren soll, hören Sie morgen Freitag im Rabe Info. Und nun noch die Wetterprognosen. Es bleibt sonnig und warm. Heute steigt das Thermometer auf bis 24 Grad. Gegen Abend können einige Wolken aufziehen. Morgen Freitag bleibt es sonnig bei leichter Bewölkung. Die Temperaturen betragen höchstens 20 Grad. Am Wochenende bleibt es sonnig und warm bei Temperaturen um die 20 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Beitrag. Heute ist der Weltgesundheitstag. In der globalisierten Marktwirtschaft beeinträchtigt unser Konsumverhalten schnell einmal die Gesundheit von Menschen an einem anderen Ort der Welt. So zum Beispiel der Kauf von Hosen. Viele Jeans werden aus modischen Gründen mit der Sandstrahltechnik behandelt. Die Folge: Tausende von Arbeitern erkranken an Staublunge. Viele Kleiderläden verzichten deshalb auf sandgestrahlte Jeans, viele Marken aber zeigen sich unbeeindruckt. Die Details im folgenden Bericht. Der Vintage-Look ist seit einigen Jahren sehr populär. Jeans, die auf alt machen, aber natürlich brandneu im Laden gekauft werden. Die billigste und auch präziseste Methode, diesen Look zu kreieren, geschieht mit Sandstrahlen. Mit Hochdruck wird Sand auf die Jeans geblasen und lässt die Stellen erblassen. Was das für diejenigen bedeutet, die Sandstrahler bedienen, erklärt Christa Luginbühl von der Clean Clothes Campaign.
Da entsteht natürlich ganz viel Staub und dieser Staub setzt sich dann in den Lungen der Arbeiter und Arbeiterinnen ab und die erkranken sehr, sehr rasch an Silikose, also an Staublunge. Man kennt diese Krankheit aus dem Bergbau, aus dem Minenbau. Dort dauert es in der Regel 10 bis 20 Jahre, bis die Leute erkranken. Im Sandstrahlbereich von Jeans dauert es 3 oder 6 bis 24 Monate und das ist natürlich eine extrem rasche Erkrankungszeit und die Leute, die diese Jobs annehmen, wissen in aller Regel überhaupt nicht, welchen Risiken sie sich da aussetzen.
Im EU-Raum ist die Technik, die hier angewendet wird, deshalb verboten. Außerhalb der EU aber wird die Sandstrahltechnik bei Jeans immer noch benutzt. In der Türkei sind 1200 Erkrankungen und 46 Todesfälle im Zusammenhang mit sandgestrahlten Jeans offiziell bekannt. Einen Überblick zu erhalten, wo die Killer-Jeans nach wie vor hergestellt werden, ist für die Clean Clothes Campaign allerdings sehr schwer.
Sehr oft werden eben diese Jeans im sogenannten informellen Sektor sandgestrahlt, also das heißt in nicht registrierten Betrieben, in Hinterhöfen, in garageähnlichen Kleinfabriken. Wir wissen von der Türkei, dort ist Sandstrahlen seit 2009 verboten. Wir wissen, dass sehr oft, sehr häufig von der Türkei nach Nordafrika, aber auch nach Syrien ausgelagert wurde. Wir wissen auch von unserem bangladeschischen Partner, dass dort die Jeans-Industrie boomt, dass es dort mehrere hundert Sandstrahl-Ateliers geben dürfte. Wir wissen auch von Argentinien, dass es dort angewendet wird. Wir gehen insgesamt von einer sehr, sehr hohen Dunkelzahl aus weltweit.
Für Christa Luggenbühl von der Clean Clothes Campaign ist folglich klar, es muss auf der Anbieterseite gehandelt werden. Über 20 Markenfirmen haben sich öffentlich dazu bekannt, für ihre Jeansherstellung ein Sandstrahlverbot erlassen zu haben. Anders sieht es aus bei Billigmarken, aber interessanterweise auch bei Luxusmarken.
Das sind besonders krasse Fälle, oder? Wenn man sich vergegenwärtigt, wie viel da an einer Designer-Jeans von Armani verdient wird und dass da letzten Endes dafür dann unter Umständen eben Menschen sterben, das ist natürlich ein krasser Gegensatz. Ich kann mir vorstellen, dass die Designermarken tatsächlich auch nicht so viel Umgang haben mit Forderungen, die da aus der Zivilgesellschaft erhoben werden. Die Clean Clothes Campaign agiert ja schon seit über 20 Jahren. Wir wenden uns natürlich sehr oft an die großen, sag mal, Mainstream-Markenfirmen. Das sind auch die, die in dem Sinn einen gewissen Umgang mit der Zivilgesellschaft eben gelernt haben und zum Beispiel dann eben Kampagnen nicht nur ignorieren, sondern auch attestieren, dass wir dann gewisse Themen bringen, die wirklich wichtig und relevant sind und die sie anpacken müssen. Und Designermarken kann es sein, dass sie noch immer hoffen, mit der Vogelstrauß-Taktik da den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Am Schluss entscheiden die Jeanskäufer und Käuferinnen, ob sie mit dem Vintage-Look das Leben der Produzenten gefährden wollen oder nicht. Wer alte Jeans tragen will, die nicht sandgestrahlt sind, kann diese ja einfach im Brockenhaus kaufen.
Den Link der Clean Clothes Campaign, wo unter anderem nachgelesen werden kann, wer sandgestrahlte Jeans anbietet oder wer darauf verzichtet, finden Sie auf unserer Internetseite www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Vor 20 Jahren wurde das letzte Jahr der Gorbatschow-Ära in der ehemaligen Sowjetunion geschrieben. Im Dezember 1991 löste sich die Sowjetunion auf. Gorbatschow hatte während Jahren eine Politik der Öffnung betrieben, was auch bedeutete, der Journalismus in Russland wurde nicht mehr völlig vom Staat kontrolliert. Ebenfalls 1991 wurde der Schweizer Journalist Roman Berger Moskau-Korrespondent des Tagesanzeigers. Er erlebte 10 Jahre lang hautnah die Zeit nach Gorbatschow und beschäftigt sich auch heute noch intensiv mit der Situation in Russland. Ich habe Roman Berger getroffen und ihn gefragt, sind die russischen Medien auch heute noch freier als damals vor der Ära Gorbatschow?
In der russischen Verfassung ist die Pressefreiheit garantiert, auch die Meinungsfreiheit, aber in der Realität existiert sie eben nicht. Es gab zur Zeit von der Glasnost, also unter Gorbatschow, gab es größere Pressefreiheit als heute. Putin hat diese Freiheiten wieder rückgängig gemacht und kontrolliert jetzt die öffentliche Meinung, vor allem über das russische Fernsehen. Etwa 75% der russischen Bevölkerung bekommt die Informationen nur über diesen Kanal.
Gerade oppositionelle Stimmen haben selten Platz am russischen Fernsehen, erklärt der ehemalige Moskau-Korrespondent des Tagesanzeigers Roman Berger. Kritische Stimmen im russischen Blätterwald hingegen gibt es sehr wohl. Die bekannteste unter ihnen ist wohl die Novaya Gazeta, die unter anderem Michail Gorbatschow und dem Oligarchen Alexander Lebedev gehört.
Diese Zeitung hat ungefähr eine Auflage vielleicht von etwa 200.000 Exemplaren. Das ist in Moskau mit 11, 12 Millionen Einwohnern eigentlich nichts. Diese Zeitung publiziert immer hervorragende Recherchen, sehr brisante Recherchen, auf die eigentlich der Kreml reagieren müsste. Aber er toleriert es, weil, so sagt man, für den Kreml, dass die Novaya Gazeta nicht politisch nicht relevant ist, weil sie als Stimme in diesem großen Meer von Moskau verschwindet.
Immerhin übernehmen viele russische Blogger Berichte der Novaya Gazeta. Ganz ungefährlich ist sie deshalb für die Regierung nicht. So wurde sie kürzlich beschuldigt, sie verbreite Extremismus. Der Grund, sie schrieb einen kritischen Bericht über rassistische Organisationen. Gegen 50 Millionen Russen, also etwa ein Drittel der Bevölkerung, nutzt heute das Internet. Schätzungsweise 10% benutzen das Internet auch als Informationsquelle. Social Media und Blogging gehören laut Roman Berger auch in Russland zum Weballtag.
Das sind Hunderttausende von Bloggern, aber auch dort ist es nur eine kleine Minderheit, die politisch engagiert ist und vor allem auch vernetzt ist mit dem realen Leben. Und das ist das große Problem. Im Internet kann man eigentlich alles sagen. Man kann auch eine Petition zum Rücktritt von Putin unterschreiben. Das haben Zehntausende gemacht. Aber wenn es dann gilt, in der realen Welt oder außerhalb des Internets wirklich zu demonstrieren und zu riskieren, dass man von der Polizei angegriffen wird oder andere Repressalien erleiden muss, dann sieht es eben wieder anders aus.
Blogger müssen auch nicht unbedingt regierungskritisch sein, gibt der Russlandkenner Roman Berger zu bedenken.
Es gab eine Bloggerschule des Kremls, die Blogger ausgebildet hat, wie man im Internetsystem kritische Blogger neutralisieren kann. Dann gibt es die Taktik, dass man einfach die kritischen Blogger überschwemmt mit anderen Bloggern und so weiter und bis zu Hackerangriffen. Das gibt es eben auch.
Eine weitere Tatsache, dass es in Russland weniger Medienfreiheit gibt als zu Zeiten von Gorbatschow, ist, dass sich westliche Medien oft keine Korrespondenten in Russland mehr leisten. Der ehemalige Arbeitgeber von Roman Berger, der Zürcher Tagesanzeiger, beschäftigt heute keinen Moskau-Korrespondenten mehr. Dafür finanzieren russische Institutionen und Unternehmen heute redaktionelle, Russland-unkritische Beiträge in westlichen Medien, wie das offenbar auch schon in Schweizer Medien der Fall war. Auch morgen Freitag beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Ende der Sowjetunion vor 20 Jahren, nämlich mit einem sehr aktuellen Thema, die Bewältigung der Atomkatastrophe von Tschernobyl.
95,6. Rabe Info.
Der Frühling ist da und lädt ein, sich im Freien aufzuhalten. Und draußen wird auch gespielt, zum Beispiel Ping-Pong. In der Stadt Bern gibt es 70 öffentliche Ping-Pong-Tische und an diesen wird derzeit die Berner Meisterschaft Ping Open ausgetragen. Wer gerne Ping-Pong spielt, kann sich unverbindlich im Internet anmelden und Ping-Pong-freudige Menschen herausfordern. Nach dem Spiel werden die Punkte eingetragen und Ende Jahr wird eine Gewinnerin oder ein Gewinner ermittelt. Das Ping Open findet bereits zum zweiten Mal in Bern statt und dauert bis im Oktober. Die Idee stammt aus Luzern. Marcel Theiler und Fabian Kunz haben sie nach Bern gebracht. Cheyenne Mackay hat die beiden getroffen.
Funktionieren tut das Ganze so, dass man auf der Seite www.sput.me sich einen Account erstellen kann und dass man sich da gegenseitig herausfordern kann und dann auf einem öffentlichen Tisch spielen kann, dann das Resultat einträgt und sich so die Rangliste dann letzten Endes anpasst und dann gibt es am Ende der Saison einen Gewinner. Wenn man gespielt hat, dann kann einer der beiden Spieler das Resultat eintragen und der andere kann oder muss das innerhalb von 24 Stunden bestätigen. Wenn er das nicht macht, dann gilt das Resultat als gültig und im Notfall kann er dann aber einen Schiedsrichterentscheid fordern. Aber letztes Jahr gab es etwa 300 Spiele und wir hatten keinen einzigen Schiedsrichterentscheid. Auf diesem Spud gibt es verschiedene Ligen. Man kann auf- und absteigen und man kann nur Leute innerhalb derselben Liga fordern, in der man selber ist. Das hat den Vorteil, dass sich das Spielniveau ein bisschen einpendelt. Man kann zu jedem Zeitpunkt einsteigen, man kann auch zu jedem Zeitpunkt aussteigen. Ich finde das auch den großen Vorteil am Ganzen. Man ist zu nichts verpflichtet. Also wenn man einsteigt, dann kann man halt einfach auch nichts machen. Dann erscheint man zwar in der Rangliste, verliert ab irgendeiner gewissen Zeit dann Punkte zwar, aber man ist zu nichts, man verpflichtet sich eigentlich zu nichts.
Es gibt 70 öffentliche Ping-Pong-Tische und die sind auf diesem Sputmi auch aufgeführt und die werden bewertet. Was habt ihr da für Bewertungskriterien?
Bewertet haben wir das Ganze nach der Bodenbeschaffenheit, weil wenn es ungefähr ein ebenes Terrain ist, dann macht es das Ganze ein bisschen einfacher. Dann, wie sieht die Platte aus? Ist es einfach rauer Stein, wo der Ball dann immer verspringt, oder ist es wirklich eine schöne glatte Oberfläche? Hat es ein Netz, hat es kein Netz, muss man das selber mitbringen, wie ist das Netz, solche Sachen. Vielleicht dann noch so ein paar Besonderheiten dazu, wenn es ein bisschen windgeschützt ist, ist oft noch ein Vorteil draußen. Naja, vielleicht ist gerade noch eine Badeanstalt in der Nähe oder sowas.
Wo steht denn der beste Ping-Pong-Platz in Bern?
Vor der Reitschule haben wir jetzt gerade gespielt, der ist sehr gut. Dann gibt es in der Schönau Sportanlage gibt es 4 neue Tische, wobei wir da gemerkt haben, dass das Netz ein wenig zu tief ist, aber das macht das Ganze etwas einfacher. Und oftmals spielen wir in der inneren Enge, da hat es beim Hotel 2 Tische mit einem normalen Stoffnetz.
Es ist nicht anstrengend, man braucht nicht sportlich auszusehen, um das betätigen zu können. Es hat viele Plätze da, man braucht wenig Equipment und es macht einfach Spaß. Man lernt Leute kennen, wie hier vor der Reitschule zum Beispiel. Des Öfteren wird noch gespielt, einfach so, gar nicht abgemacht. Und da wird Rundlauf gespielt, da spielen 20, 30 Leute mit und man kommt ins Gespräch und man lacht gemeinsam und ja, das macht Spaß.
Das war Fabian Kunz, Mitorganisator der offenen Berner Ping-Pong-Meisterschaft Ping Open. Wer mitspielen will, kann sich kostenlos anmelden. Den Link finden Sie auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info. Im Mai findet dann unter dem Titel Ping In noch ein Ping-Pong-Turnier in der Sporthalle Wankdorf statt. Die Infos dazu gibt's online unter www.pingthing.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 7. April 2011. In der Redaktion waren Shane Mackay und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos hören Sie morgen, wie immer, um 11. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.